Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Ob Fasten-Challenge, Rosenkranz-Rituale oder Abendchoräle, die hocherfolgreiche amerikanische App Hallo, also heilig, die macht's möglich. Warum die gerade so Konjunktur hat, das ist unser erstes Thema. Schön, dass Sie zuhören. Kommen wir zu einer Musikerin, die Sie so vielleicht noch nicht erlebt haben. Popstar Gwen Stefani nutzt nämlich die christliche Fastenzeit, um mit Aschekreuz auf der Stirn und Handy in der Hand ihre Fans zum gemeinsamen Beten einzuladen. Auch sie ist nämlich Teil einer groß angelegten Marketingkampagne für eine App namens Hallo, also zu Deutsch das Heilige. Neben Gebetsvorschlägen können sich die User hier biblische Kindergeschichten vorlesen lassen oder auch christliche Musik streamen. Das scheint sich bestens zu verkaufen. Über 10 Millionen Menschen haben sich die App bereits runtergeladen. Allein wer oder was steckt hinter dieser Anwendung? Unser Kollege Kolja Unger hat für uns recherchiert.
So feministisch klingt Gwen Stefani als Sängerin von No Doubt Mitte der 90er Jahre. Und so klingt sie heute.
Join me and millions of other Christians around the world as we celebrate together the truth that God so loved the world that he gave us his only son. Download Hallo and join me in praying every day. God bless.
An dieser Einladung zum gemeinsamen Beten lässt sich ein klarer Shift in der US-Aufmerksamkeitsökonomie ablesen. Seit der Wahl Donald Trumps ist es still geworden um die liberale Kulturindustrie. Umso lauter also die Stimmen von Prominenten wie Marvel-Schauspieler Chris Pratt oder den Jesus-Darsteller Jonathan Rumi,
Hi.
Die zum Beispiel die Hallo-App bewerben.
I'm your guide on Hallo.
Hallo ist eine Art individualisierte Content-Plattform für katholisch-christliches Leben. Hier finden Gläubige alles, von Rosenkranz bis Jesusrock. Hallo wurde 2018 entwickelt und führte im letzten Jahr zwischenzeitlich die Download-Charts vor Apps wie Instagram, Netflix oder Amazon Prime an. Der Theologe Alexander Filipowitsch erklärt sich das aufgrund einer geschickten
Kombination von Wellness im Hinblick auf Meditation und dazu eben das christlich-katholische Beten. Die App ist sehr gut gemacht. Zudem kommt natürlich ein massiver Werbeeinsatz. KünstlerInnen im Bereich von Film und Musik. Warum werden die jetzt alle katholisch? Marketingverträge, Werbeverträge und so weiter stecken dahinter.
Und die Kosten natürlich. Laut Angaben des Nachrichtenportals Business Insider haben Tech-Milliardär Peter Thiel und der heutige US-Vizepräsident J.D. Vance bereits 2022 mehrere Millionen Dollar in die App investiert. Kurz danach hatte sich Thiel aus dem Verwaltungsrat des heutigen Meta-Konzerns zurückgezogen, wie damals das Wall Street Journal berichtete, um sich stattdessen stärker für Trumps Agenda einzusetzen.
Da kommt natürlich eine ganze Menge zusammen. Vor allen Dingen natürlich die Überwindung von demokratisch-liberalen Grundideen. Und da spielt natürlich Technologie eine Rolle. Aber diese Wende, die hier angestrebt wird, scheint nicht ohne Religion, ohne Christentum zu funktionieren. Ja, und wenn man J.D. Vance anguckt, der zum Katholizismus übergetreten ist, ja, dann sieht man, was für Leute mit welchen Plänen dahinter sind.
Die perfekte Verbindung von hochmoderner Technik und traditionalistischen Werten. Hallo sei laut seinem CEO eine App, um die christliche Lehre zu verbreiten. Angesprochen auf die Pro-Choice-Haltung des ebenfalls an der App beteiligten Schauspieler Liam Neeson, sagte er der katholischen Nachrichtenagentur CNA, für Hallo habe die Beendigung von Abtreibungen höchste Priorität. Ein zentrales Wahlkampfthema, das, wie Wahlanalysen zeigen, Trump die wichtigen Stimmen der katholischen WählerInnen in den Swing States einbrachte.
Ich meine, was hier passiert, ist ja sozusagen eine Entmächtigung des Volkes. Und warum lassen die Leute das eigentlich mit sich machen? Ja? Das scheint irgendwie nur zu funktionieren, glaube ich, mit einer parallelen religiösen Absicherung. Und diese abstruse Idee von weißer Vorherrschaft ist irgendwie verbunden mit einer sehr traditionalistischen Interpretation des katholischen Christentums.
Dennoch haben die Katholiken in den Swing States, größtenteils Nachfahren von italienischen, polnischen und irischen ArbeiterInnen und Latinos, traditionell eher demokratisch gewählt. Um sie im Wahlkampf für Trump zu gewinnen, brauchte es also etwas, was die Hallo-App für Menschen wie Peter Thiel so wertvoll macht. spezifische Daten, die Rückschlüsse auf den sogenannten Catholic Vote zulassen könnten. Eine BuzzFeed-Recherche stellte im Mai 2022 erhebliche Sicherheitslücken fest. Nicht nur persönliche Daten wie Name, E-Mail oder Telefonnummern konnten laut Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen an Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und private Parteien weitergegeben werden, sondern auch besonders intime Daten wie Gebetsminuten und persönliche Tagebucheinträge innerhalb der App. Diese Sicherheitslücken habe die Halo-App allerdings mittlerweile behoben. Medienethiker Filipovic sieht die App als eine Art Vehikel für dieses neue postliberale Amerika, das wir gerade alle versuchen zu verstehen. Diese einzigartige Verbindung von Tech-Imperien, traditionalistischem Christentum und einer rechtskonservativen Popkultur. Symbolisch vereint in einer App, in der Gwen Stefani nicht mehr für Frauenrechte kämpft, sondern im weißen, tradwifigen Kleid zum gemeinsamen Beten einlädt.
Die Frage, ob und wie politisch Kunst sein soll, die ist wahrscheinlich so alt wie Kunst und Politik selbst und sie stellt sich gerade nochmal neu in Frankfurt am Main angesichts einer Ausstellung Fixing Futures, planetare Zukünfte zwischen Spekulation und Kontrolle. So heißt diese Ausstellung der Sammlung Girsch der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Diese Ausstellung versteht Zukunft als ein Zusammenspiel verschiedener Perspektiven von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Aktivistinnen, von Künstlern, Autorinnen. Sie setzt sich kritisch mit technologischen und gesellschaftlichen Lösungsansätzen auseinander und behandelt Themen wie Geoengineering, Wettermanipulation, Quantencomputer. Teil dieser Ausstellung ist auch der Künstler Oliver Ressler mit seinen Arbeiten und mit ihm sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Es heißt in dem Ausstellungskatalog, bereits jetzt gibt es weitgehend unbemerkt von Kunstausstellungen Künstlerinnen und Künstler, die in und mit sozialen Bewegungen arbeiten und die Bewegungen als Material begreifen, mit dem sie arbeiten. Was genau heißt das, wenn Sie als Künstler eine soziale Bewegung als Material begreifen?
Also ich arbeite seit über 20 Jahren praktisch in sehr politischen Kontexten und nachdem ich glaube, dass man gesellschaftliche Veränderung vor allem über die Zusammenarbeit und über das Mitwirken in sozialen Bewegungen herstellen kann, ist das ein Hauptfokus meiner Arbeit. Und natürlich sind soziale Bewegungen nichts Fixes, sie sind in einem ständigen Fluss. Und durch die Beteiligung und durch Interaktion mit sozialen Bewegungen trägt man auch zu den sozialen Bewegungen selber teil.
Wie würden Sie denn beschreiben dieses Verhältnis von Kunst zu Aktivismus? Ist der Aktivismus nicht aber auch in gewisser Weise Mittel zum Zweck für Künstler wie Sie oder instrumentalisieren Sie nicht auch vielleicht den Aktivismus?
Also ich glaube, dass künstlerische Praxen, dass Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen ohnehin Teil von Bewegungen sind. Also ich konnte das an ganz unterschiedlichen Orten praktisch erfahren, dass Künstler und Kulturschaffende praktisch weit über ihren doch relativ geringen Anteil an der Gesamtbevölkerung in progressiven Bewegungen vertreten sind. Was ja auch gar nicht vielleicht so verwundern kann, weil bei Kunst geht es ja sehr oft auch über die Grenzen des Bestehenden hinauszudenken. Und wenn man das irgendwie ernst meint, dass man die Realität verschieben will, dann ist es ja relativ naheliegend, dass man mit jenen politischen Akteurinnen, die am ehesten an einer Verschiebung von gesellschaftlichen Realitäten arbeitet, dass man mit jenen kooperiert.
Wenn wir es einmal vielleicht versuchen, konkret anschaulich zu machen. Ihr Exponat Storage Block, das ist ein Sitzmöbel aus einem pflanzenbasierten Kunststoff, in dem CO2 gespeichert ist. Das steht im Grunde im Gegensatz zu dem Verfahren, das CO2-Gas in den Boden zu pressen. Für Letzteres braucht man einen gewaltigen Aufwand, eine ganze Industrie. Und diese Industrie ist dieselbe, die jetzt fossile Energie erzeugt. Ihre Bank steht aber nicht auf einer Messe für nachhaltige Zukunftstechnologien, sondern jetzt eben in einer Kunstausstellung. Warum?
Also wenn man die Sache mit der Dekarbonisierung ernst nimmt, dann muss man ein zentrales Motto der Klimagerechtigkeitsbewegungen sehr ernst nehmen, nämlich leave it in the ground. Lass mal die Rohstoffe dort, wo sie am sichersten sind, nämlich im Erdboden. Mhm. Sie dürfen gar nicht erst gefördert werden. Das stellt nicht nur gewaltige Herausforderungen in Bezug auf Mobilität dar, weil man dann natürlich das ganze Benzin oder auch das Kerosin ersetzen muss, sondern ist natürlich unser Leben auch ganz stark von der Existenz von verschiedenen Kunststoffen oder so beeinflusst. Und dieses Objekt stellt jetzt den Versuch dar, etwas herzustellen, das jetzt von der Oberfläche und von der Funktion eben wie ein Kunststoffmöbel funktioniert. Und es ist auch eine Form von Kunststoff, aber eben kein auf Erdöl basierender Kunststoff, sondern ein aus pflanzlichen Reststoffen basierender Kunststoff.
Leuchtet mir alles ein, ist für mich ein sehr, sehr überzeugender Prototyp einer ganzen Reihe an sehr nachhaltiger Möbelproduktion. Mir stellt sich nur nach wie vor die Frage, was ist daran zweckfreie Kunst?
Also zweckfreie Kunst ist etwas, was mich eigentlich noch nie interessiert hat.
Oder was ist Kunst?
Also dieses Objekt, dieses sehr spezifische Projekt, über das wir im Moment sprechen, mit dem Titel Storage Block, das ist jetzt ein Objekt, das jetzt einerseits funktional in einer Ausstellung als ein Möbel verwendet werden kann, aber es ist auch ganz klar ein Informationsträger. Mhm. Also es gibt jetzt praktisch auf jener Seite, die dem Publikum zugewandt ist, da auch einen Text, der als Leuchtschrift, als Leuchtbox designt ist, den man als Block lesen kann. Block bezieht sich natürlich auf die Form, den Kubus, den man eben hier sitzen kann. Aber Block, der englische Begriff Block, bezieht sich auch auf Blockieren, auf Blockade. Und die Abbildung, die man jetzt in diesem Kubus sieht, ist eben eine sogenannte Sitzblockade, wo versucht wurde, in einer Aktion des zivilen Ungehorsams von Ende Gelände in Deutschland praktisch die Bahnlinie, die von einem Kohleabbaugebiet zu einem Kraftwerk führt. Mhm. Also diese Bahnlinie wurde praktisch blockiert und das ist eine Abbildung daraus.
Bei Fixing Futures geht es ja auch um den Bedarf oder auch ein bisschen um den Wunsch, um nicht zu sagen die Obsession, die Zukunft möglichst genau vorherzusagen, in Diagrammen und Modellen festzuzurren. Aber tatsächlich ist ja die Natur, sind die Zukünfte sehr komplex, die Modelle immer sehr ungenau. Wie ist Ihre Position dazu?
Ich glaube, dass man sich davon verabschieden muss, dass man Zukünfte ganz konkret vorhersehen kann. Mhm. Aber man kennt Dinge, die im Hier und Jetzt passieren, die mit der Art und Weise, wie im globalen Kapitalismus produziert wird, die Zukünfte ganz negativ beeinflussen werden. Also dieser immense Verbrauch von fossilen Energieträgern, die industrialisierte Landwirtschaft, der globale Handel, wo über Schweröl verbrennende Schiffe praktisch sehr viele Produkte quer über den Planeten transportiert und gehandelt werden. Das hat alles eminent negative Einflüsse auf unser Klima, zum Teil auch auf die Artenvielfalt. Und ich glaube, dass man diese Art der Produktion und auch des Konsums massiv zurückschrauben wird müssen, um unseren Planeten eben auch für zukünftige Generationen als einen Lebensraum erhalten zu können.
Oliver Ressler ist als Künstler Teil der Ausstellung Fixing Futures, planetare Zukünfte zwischen Spekulation und Kontrolle. Die Ausstellung beginnt morgen in der Sammlung Girsch der Goethe-Uni am Schaumainkai 83 in Frankfurt am Main. Wir danken sehr herzlich für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Einflussreichstes Videospiel aller Zeiten. Einen solchen Titel gibt es und er ist jetzt an das Action-Game Shenmue verliehen worden. Shenmue schnitt bei einer Umfrage zu den britischen BAFTA-Game-Preisen am besten ab. Die Organisatoren erklärten dazu, Shenmue, das 1999 von dem Japaner Yu Suzuki entwickelt wurde, habe nachfolgende Videospiele besonders geprägt. In dem dreiteiligen Spiel will ein junger Protagonist den Tod seines Vaters rächen, der von einem geheimnisvollen Kampfsportler getötet wurde. Auf Platz 2 landete das Spiel Doom, das als Meilenstein der Ego-Shooter-Spiele gilt. Platz 3 belegt Super Mario von Nintendo, das es seit 1985 gibt. Wie wichtig ist den Menschen Kultur? Damit beschäftigt sich der sogenannte Relevanzmonitor Kultur der Lismon-Stiftung. In der aktuellen Umfrage gaben 87% der Befragten an, Kultur sei eine wichtige Stütze in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft. 92% nannten es zutreffend, dass Kultur wertvolle Gemeinschaftserlebnisse ermögliche. Knapp 2/3 der Befragten sehen Kultur als ebenso förderungswürdig wie andere öffentliche Bereiche. Dorothea Gregor von der Lismon-Stiftung zeigte sich hier im Deutschlandfunk Kultur überrascht von dem großen Zuspruch.
Weil wir ja auch immer gerade in den letzten Monaten mit einem Narrativ konfrontiert sind, das ungefähr so lautet, naja, Kultur ist ein nice to have oder muss man sich leisten können. Und das ist jetzt nicht das Allerwichtigste in unserer Gesellschaft. Und diese Eindeutigkeit von einer breiten Bevölkerungsschicht zu hören, war wirklich überraschend. Das waren jetzt nicht selbst die Kulturschaffenden oder Menschen, die sehr eng mit Kultur in Kontakt sind, sondern es wurde durch alle Altersstufen, Einkommensgruppen, Bildungsniveaus da eine Zustimmung erreicht.
Sagt Dorothea Gregor von der Lismon-Stiftung. Lismon ist Mitglied der Aufsichtsräte des Bertelsmann-Konzerns und stammt aus der Eigentümerfamilie. Zu den Themen ihrer Stiftung gehören Kultur sowie internationale Beziehungen. In Russland sind die Aktivitäten der Elton John AIDS Foundation verboten worden. Die von dem britischen Popsänger gegründete Stiftung unterstützt weltweit die Bekämpfung der Immunschwächeerkrankung und den Zugang zu Gesundheitsversorgung. Russlands Generalstaatsanwaltschaft begründete das Verbot von Elton Johns Stiftung heute damit, dass diese eine negative Haltung gegenüber Ländern wie Russland einnehme. Länder, die, Zitat, traditionelle geistige und moralische Werte schützten. Die AIDS Foundation, die sich auch gegen die Stigmatisierung der LGBTQ+-Community einsetzt, wurde zur in Russland unerwünschten Organisation erklärt. Elton John gab in der Vergangenheit ausverkaufte Konzerte in dem Land und er übte Kritik an der seiner Meinung nach inakzeptablen Diskriminierung von Homosexuellen durch russische Behörden. In einer separaten Erklärung auf ihrer Website beschwerte sich die russische Staatsanwaltschaft über die Förderung durch die Stiftung von, Zitat, nicht traditionellen sexuellen Beziehungen, westlichen Familienmodellen und Geschlechtsumwandlungen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Seit dem Jahr 2005 zeigt die Krankenhausserie Grey's Anatomy Dramen, Traumata und Flirts im OP. Besonders die ersten Jahre der Serie waren erfolgreich, vielleicht weil die meisten Protagonisten damals noch junge und chaotische Singles waren und es massiv geknistert hat auf Station. Eine neue Krankenhausserie auf Netflix bedient sich jetzt ziemlich genau dieser Stimmung. Pulse heißt sie, also zu Deutsch Puls. Und sie klingt ungefähr so.
Der leitende Assistenzarzt Phillips wurde suspendiert.
Der Kerl ist ein Heiliger. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist.
Wir benötigen einen Ersatz. Die Wahl fällt auf Danny Sims.
Dr. Cruz, Sie können mich nicht befördern. Das wäre falsch.
Beweisen Sie, dass es die richtige Entscheidung war.
Komm schon, es wird dir gefallen.
Es wird Ihnen gefallen. Stefan Mesch hat alle 10 Folgen der Pulse-Staffel für uns gesehen. Hallo, guten Tag, Stefan.
Hallo.
Hat Netflix hier ja eigentlich nur geklaut von der ganzen Anmutung her?
Ach, es ist schon sehr ähnlich zu Grey's Anatomy, aber ich finde, das ist das Allerbeste daran. Also wir sind in Miami in so einem Traumazentrum, also Chirurgie und Notaufnahme. Und immer geht's da hin und her von ganz, ganz großem Leid zu ganz großem Herzklopfen. Also die Chirurgin Danny, die hört immer auf ihren Bauch und die ist ganz durcheinander. Und ihre Schwester, die nutzt einen Rollstuhl und die ist auch Chirurgin da und die verbünden sich dann. Und alle rufen dauernd so Sätze, die man am Arbeitsplatz oder vor Patientinnen eigentlich auf gar keinen Fall rufen darf. Aber das hat halt voll Charme und Schwung und so einen ganz großen Nostalgiefaktor. Mhm.
Stefan, das ist in diesem Jahr bereits die dritte Krankenhausserie, die uns hier in der Redaktion irgendwie aufgefallen ist. Also es gab Memorial Hospital, es gab The Pitt. Jetzt also diese. Täuscht das oder feiern Krankenhausserien gerade grundsätzlich so eine Art Comeback?
Also mir tun Krankenhausserien gut oder ich glaube, die laufen so gut, weil im Krankenhaus, da darf man mit armen Figuren und aber auch mit reichen Figuren mitleiden. Also da gibt's zwar so elitäre und studierte Leute, aber die opfern ja alles, um mein Leben zu retten. Also über jede Einrichtung wird ja gerade gesagt, boah, schafft die ab, die Gesellschaft braucht euch nicht. Aber bei Krankenhäusern, da gibt es immer noch diesen Minimalkonsens. Und in Pulse, da kommt jetzt ein Hurricane und das Krankenhaus hat keinen Strom. Und der Produzent von Pulse, der hat die beste Krankenhausserie gemacht, die ich kenne. Eben dieses Memorial Hospital über Hurricane Katrina und ein Krankenhaus, das da keinen Strom hat. Also Memorial Hospital. Und da hat man sehr soziologisch gefragt, warum wurden damals Schwarze so im Stich gelassen in der Katastrophe? Oder wo gibt das System behinderte Menschen auf? Memorial Hospital. Und Pulse ist jetzt aber so die Gegenteilversion oder wieso das Experiment. Würden denn die Leute auch Grey's Anatomy gucken, wenn es jetzt keine Sozialkritik gäbe dauernd? Also wenn man alles Belehrende und die Rassismusthemen und so mal so rausoperiert.
Ah, okay, aber Pulse handelt ja auch immerhin von Belästigung am Arbeitsplatz. Also die Hauptfigur wirft ihrem Chef vor, übergriffig gewesen zu sein.
Schon ja, aber sie ist halt ganz irrational und durcheinander. Ah. Und stundenlang fragt man sich dann, ist an diesen Vorwürfen überhaupt was dran? Also besonders die Frauen und die Minderheiten hier sind super emotional. Das macht voll Spaß, weil man denkt halt die ganze Zeit, boah, krass, sowas kann man doch nicht durch den OP brüllen. Aber die Chefin ist Latina und die entscheidet sich zum Beispiel dauernd um. Und die PatientInnen, die sind oft Leute of Color und voll schlimm daneben. Dann ist die Heldin immer so am Schwanken und tut damit allen weh. Alle gefährden ständig Leben. Also es gibt so viel Selbstsabotage. Ich finde es schon ziemlich sexistisch und rassistisch, weil ich werde eigentlich in jeder Szene eingeladen zu denken, Leute, keine von euch soll befördert werden. Ihr seid hysterische Frauen und unzurechnungsfähig.
Aber ich habe über die Heldin bei Grey's Anatomy genauso lobend gelesen, dass sie so twisty sei, also eben nicht eindimensional, sondern sie habe eben diese dunkle und durchaus verdrehte Seite, diese verdrehten Impulse. Würdest du da zustimmen? Und das scheint doch dann beide Serien auszumachen.
Das macht beide aus, ja. Und bei Grey's Anatomy war das echt so der große feministische Verdienst vor 20 Jahren. Also wir lassen eine Frau nicht fallen, wenn sie Ambitionen hat und wilden Sex und aber nicht jedem gefällt und eine Chaotin ist. Mhm. Und das ist auch in Pulse eigentlich spaßig und mitreißend. Also wie Frauen über die behauptet wird, das ist eine ganz tolle Ärztin, die ganze Zeit völlig unvorhersehbar handeln. Aber bei Grey's Anatomy gibt's halt mittlerweile mehr. Also ich finde, da lohnt sich immer so die Interviews zu lesen, weil die Leute, die das schreiben und spielen, die wollen halt wirklich so belehren und informieren. Also was ist gut an Obamacare oder wie wird man unterstützt, wenn es zu sexueller oder zu sexualisierter Gewalt gekommen ist. Also Grace hat auch ganz viele queere Figuren. Das heißt, bei Grey's Anatomy bin ich echt jedes Jahr gespannt, ob der Disney-Konzern weiter sagt, Grey's Anatomy, das ist der Ort, wo wir als Konzern das Gesundheitssystem und Vielfalt vor Trump verteidigen. Und Pulse hat das alles halt nicht.
Das ist interessant. Sag mal, und unter diesen Krankenhausserien, die ich da auch vorhin aufgezählt habe, da gibt es auch noch eine weitere, die du sehr empfiehlst, und das ist The Pitt. Worum geht's denn da?
The Pitt kann man sich so schwer merken, aber es ist einfach eine Notaufnahme in Pittsburgh. Darum The Pitt. Und das ist ganz rational und belehrend. Also bei Pulse denke ich dauernd, boah, warum geht die jetzt da in das Zimmer? Darf die das? Wie ist da der Ablauf? Also alle machen da immer alles so nach Gefühl. So hübsche Stars wuseln impulsiv hin und her oder rennen auch mal schreiend raus in den Hurricane. Und The Pitt ist halt das Gegenteil. Also so eine Erklärserie, die ganz genau zeigt, das sind die Schritte bei einer Einweisung. Das macht eine Sozialarbeiterin. Das macht die Frau vom Sicherheitsdienst. Darum, Pulse ist so wirklich farbenfrohe quirlige Romantik, aber halt auch Quatsch. Mhm. Und besser finde ich The Pitt, weil da gezeigt wird, wir dürfen ein Krankenhaus nicht kaputt sparen und da wird eigentlich wirklich nicht nach Gefühl gearbeitet. Das Wort dafür, also Fans sagen dazu Competence Porn, also nicht im Sinne von Porno, sondern im Sinne von, das ist das Allerbefriedigendste an solchen Serien zu sehen, wie kompetente Figuren kompetent arbeiten dürfen. Weil ich finde zwar, alle Krankenhausserien sagen, Figuren kämpfen um dein Leben, also das hat immer irgendwas Tröstendes, aber Pulse sagt, ja, und die sind voll hübsch und jung und dünn und leidenschaftlich und durcheinander, ach. Und das ist schon, also Romantik und Chaos, das macht ja Spaß. Aber ich finde jetzt tröstender wie in The Pitt, wenn man mir über eine Notaufnahme vor allem zeigt, hier gibt es Kompetenz, Expertise, Wissenschaft und Strukturen.
Leuchtet mir sofort ein. Ja. Stefan Mösch sagt das. Pulse können Sie ab heute in 10 Folgen Länge auf Netflix sehen und The Pitt gibt's mit bislang 15 Folgen, allerdings noch nicht auf Deutsch, sondern nur auf dem US-Portal Max. Stefan, ganz herzlichen Dank dir.
Gerne.
Das Landgericht Lüneburg verhandelt derzeit über 5 Männer, die jahrelang und im ganz großen Stil Rechtsrock veröffentlicht haben. Unser Kollege Christopher Kornels hat den Lüneburger Prozess zum Anlass genommen, den Blick zu weiten und zu fragen, ob und in welcher Weise Rechtsrock zu einer Bedrohung der Demokratie werden kann und über was für Musik genau wir eigentlich beim Stichwort Rechtsrock reden.
Wie eigentlich klingt Rechtsrock? So traditionellerweise zumindest nicht. Aber indizierte Musik mit volksverhetzenden Texten, das muss einerseits wirklich nicht im Radio gespielt werden und andererseits ist die Musik auch sehr konventionell. Der klassische Rechtsrock nämlich bezieht sich musikalisch auf Hardrock und Punk. Gelegentlich werden folkloristische Motive eingestreut.
Ganz grundsätzlich gesprochen macht die extreme Rechte von der Klangästhetik, vom Sound her keine andere Musik als andere Leute auch. Mit dem Unterschied, dass sie halt mit extrem menschenverachtenden Vernichtungsfantasietexten und so weiter unterlegt sind.
Das sagt Dr. Thorsten Hindrichs von der Uni Mainz. Der Musikwissenschaftler forscht zur rechtsextremen Musikszene. Hindrichs widerspricht der gängigen Annahme, die Musik diene rechtsextremen Kreisen als Rekrutierungswerkzeug. Vielmehr wende sie sich an ein Publikum, das von einer rechten Gesinnung bereits längst überzeugt sei. Zwar wirke die Musik weiterhin identitätsstiftend und erfüllen geheime Konzerte eine soziale Funktion für die Szene, der klassische Sound aber, der sei zunehmend in die Jahre gekommen. Wohlgemerkt, das gilt für den klassischen Rechtsrock. Die rechtsextreme Szene hingegen, die hat sich musikalisch diversifiziert.
Die Genre-Diversifizierung, das ist immer der Versuch, tatsächlich auch nochmal so einen Anschluss an die Jugend zu kriegen. Das war so um 2010 mit diesen ersten Rechtsrap-Projekten das erklärte Ziel. Wir können die Musik zwar nicht leiden und die Subkultur schon gar nicht, aber die jungen Menschen hören das halt und deswegen machen wir das jetzt auch.
Eine Professionalisierung des rechten Raps erfolgte Ende der 10er Jahre durch Akteure wie Max Damage und das vom Rapper Proto mitbetriebene Label NDS. Diese neue Generation bewegt sich nicht allein musikalisch näher am Puls der Zeit, sondern zeigt auch ein besseres Verständnis der Dynamiken einer digitalisierten Welt. Statt auf clandestine Konzerte und selbstgebrannte CDs setzen sie auf YouTube-Videos oder Social-Media-Kampagnen, die die kulturellen Codes von Online-Communities für sich nutzen. Den erhofften Wachstumsschub gab das der rechtsextremen Musikszene allerdings nicht. Aber parallel zu den musikalischen Entwicklungen erfolgte im gesellschaftlichen Bereich eine Umwälzung. Ende Mai 2024 markierte das sogenannte Sylt-Video einen Paradigmenwechsel insofern als
dass diese rassistische Umtextierung von Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, ja interessanterweise gar nicht aus der extremen Rechten lanciert wurde, sondern tatsächlich aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft gekommen ist. Also es gibt so ein paar einzelne Hinweise, dass das schon eine ganze Weile in der extremen Rechten immer mal auch wieder im kleinen Kreis gesungen wurde, aber dass das dann so diese Dynamik entfaltet hat, die letztendlich bis zum Sylt-Video geführt hat, das ist ja erst seit letzten Herbst zu beobachten.
Der zunehmende gesellschaftliche Rechtsruck wirkt sich seitdem auf den Sound der rechtsextremen Musik aus. Sie nutzt mittlerweile die Klangsprache von Stimmungsmusik wie Schlager und Eurodance, um Stimmung gegen etwa MigrantInnen zu machen. Das funktioniert gut auf Social Media, weil es die Dynamiken der Plattform versteht, um Trends effektiv für sich zu nutzen. Innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung des Sylt-Videos lieferten die zwei Rapper Cavalier und Proto ihren eigenen Song nach. Düsi Düsi ist als Abschiebehymne gemeint und machte Schule.
Danach haben die bis in den Herbst hinein letztes Jahr wirklich so im 2-Wochen-Takt neue Tracks rausgehauen, die immer in diesem Ballermann-Mallorca-Style gehalten waren. Das sind dann so ein bisschen Gaga-Texte, bisschen Party-Stimmungsmusik und dann aber ein schöner Refrain, in Anführungszeichen ein schöner Refrain zum Mitgrölen für alle, der dann auch sehr schnell beispielsweise in AfD-Kreisen verfangen hat.
Der neue Rechtsextremismus eignet sich Unterhaltungsmusik an. Ein Vorbild dafür ist die US-amerikanische Alt-Right. Dass ein Donald Trump zur schwulen Hymne YMCA tanzt, das ist die letzte Konsequenz der Umdeutung und Aneignung von Popkultur. In Deutschland zieht auch die zu Teilen gesichert rechtsextreme AfD mit. Etwa durch die Umdichtung des Partysongs Das geht ab des Duos Die Atzen bei einer Veranstaltung der AfD Brandenburg statt.
Hey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht!
Hieß es dort, hey, jetzt geht's ab, wir schieben sie alle ab. Mit dem klassischen Rechtsrock inklusive seines Blut- und Bodenpathos hat der neue Sound des rechtsextremen Spektrums kaum etwas gemein. Und statt Ausdruck einer zunehmenden Radikalisierung sind Songs wie diese Spiegelbild und Katalysator einer grellbunten Normalisierung, wie auch Dr. Thorsten Hindrichs von der Uni Mainz sagt.
Es ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung für demokratische Zivilgesellschaft, diesem unaufhörlichen Normalisierungsprozess irgendwas entgegenzusetzen, der ja schon seit Jahren abläuft. Und da ist Musik wirklich nur ein Baustein.
Christopher Cornels über Rechtsrock heute.